Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Am Mittwochabend kommen wir hier ja immer an dieser Stelle zur Radioakademie zusammen. Was ist das? Diese Radioakademie gehört zum Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Ein insgesamt 2,5-jähriger Kurs für Getaufte, die sich ausbilden lassen für den Dienst in der Evangelisation, für den Aufbau des Reiches Gottes, je nachdem, wohin man, wie man christlicherseits auch sagt, in seinem Leben gestellt ist. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, je nach eigenem Talent oder nochmal christlich, je nach eigenem Charisma. Katechisten, missionarische Jünger in der Welt von heute. Und zu so einer missionarischen Jüngerschaft gehört auch gerade in unserer Zeit ein, sagen wir so, theologisches Basiswissen, einfach ein paar Grundkenntnisse des christlichen Glaubens, die es einem dann zum Beispiel in einem Gespräch auch möglich machen, ein authentisches Zeugnis zu geben, auch gewappnet zu sein für eventuell einmal die ein oder andere kritische Nachfrage. Dazu versucht die Radioakademie ihren Beitrag zu leisten. In klassischen theologischen Lehreinheiten wird hier versucht, christliches Grundwissen zu vermitteln. Und dazu gehört natürlich auch die Bibel, die biblische Theologie. Da sind wir derzeit im Alten Testament. Diese Lehreinheit Altes Testament verantwortet Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Schwester Theresia Mende ist Dominikanerin, promovierte Alttestamentlerin und Hochaltingen gehört zum Bistum Augsburg. Und deswegen hat sie sich bereit erklärt, diese Lehreinheit Altes Testament hier maßgeblich zu verantworten. Im heutigen Vortrag geht es weiter um die Prophetie im alten Israel, Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Das ist Vortrag Nummer 12 im Alten Testament und wir hören Schwester Dr. Theresia Mende.
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen. Im dritten Teil unserer Betrachtungen über die Propheten im Alten Testament wollen wir die Zeit während und nach dem babylonischen Exil in den Blick nehmen. Wie schon angedeutet, war die Zerstörung Judas und Jerusalems und das darauf folgende babylonische Exil für die Juden die Zäsur in ihrer Geschichte schlechthin. Hauptstadt und Tempel waren zerstört. Die reiche Oberschicht samt Königshaus entweder ermordet oder in die Gefangenschaft verschleppt worden. Kult und staatliche Selbstständigkeit hatten aufgehört. Zwar konnte ein Großteil der Verbannten unter dem Perserkönig Kyros ab 538 vor Christus aus dem Exil zurückkehren und Stadt und Tempel wieder aufbauen. Die Einweihung des zweiten Tempels fand 515 vor Christus statt. Aber Israel war von nun an zum Spielball wechselnder Großmächte im Orient geworden. Seine politische Selbstständigkeit konnte es nie wieder zurückgewinnen. Das davidische Königtum wurde nicht mehr errichtet. Das Diaspora-Judentum wuchs und der religiös-kulturelle Einfluss der Großmächte, sowohl im Land selbst als auch in den Diaspora-Gemeinden, wurde für das Gottesvolk zu einer der größten Herausforderungen, die seinen Glauben an Jahwe und seine religiöse Identität in eine tiefe Krise führten. Welche Rolle spielte in dieser Zeit die Propheten? Zunächst einmal wandelte sich in der Zeit während und kurz nach dem Exil die Aufgabe der Propheten von einer Ankündigung des Gerichtes in eine Ankündigung des Heils. Sie sollten nun im Auftrag Jahwes die Schwergeschlagenen trösten, sie wieder aufrichten, ihnen die Vergebung durch Jahwe verkünden, sie seiner unwiderruflichen Liebe versichern und ihnen Zukunft und Hoffnung schenken. So finden sich in dieser Zeit so zu Herzen gehende prophetische Worte wie »Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet Jerusalem zu Herzen« und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. So Jesaja 40, 1-2. Oder brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Jesaja 52, 9. Diese Trostworte stammen aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches aus Kapitel 40 bis 55. Diese Kapitel sowie auch die nachfolgenden Kapitel 56 bis 66 gehen nicht mehr auf den Propheten Jesaja selbst zurück. Die exegetische Forschung konnte anhand des Inhaltes und der Sprache dieser Texte herausfinden, dass die Kapitel 40 bis 55 während und die Kapitel 56 bis 66 nach dem babylonischen Exil entstanden sind, also circa 200 bzw. 300 Jahre später. Ihre Verfasser sind uns dem Namen nach unbekannt. So hat die Forschung den oder die Autoren der exilischen Texte in Kapitel 40 bis 55 als Deutero-Jesaja, das heißt zweiter Jesaja, bezeichnet und den oder die Autoren der nachexilischen Texte in Kapitel 56 bis 66 als Dritto-Jesaja, das heißt dritter Jesaja. Wenden wir uns jetzt den Kapiteln 40 bis 55, das heißt der Prophetie des sogenannten Deutero-Jesaja, zu. Wie uns schon die eben zitierten Texte zeigen, wird die Prophetie des Deutero-Jesaja aufgrund seiner vielen tröstenden und ermutigenden Zusagen an das bedrängte Volk im Exil zu Recht als das Evangelium des Alten Testamentes bezeichnet. Deutero-Jesaja wirkte im 6. Jahrhundert vor Christus. Wie sieht die historische Situation aus? 49 Jahre musste Israel im Exil in Babylon ausharren. Von 587, der zweiten Eroberung und Zerstörung Jerusalems, bis 538, dem Edikt des Perserkönigs Kyros, das den Israeliten erlaubte, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Die äußerste Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit der Exilsjahre, insbesondere der ersten Jahrzehnte, illustrieren Texte wie Psalm 137, wo das Volk in Babylon klagt: An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel, singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Vers 1 bis 4. Oder Ezechiel 37,11, wo das Volk gar sich selbst aufgeben will. Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren, klagen sie. Ab dem Jahr 562, also 25 Jahre nach der Deportation, brach zum ersten Mal ein Hoffnungsschimmer für die Gefangenen durch. Es war der Tod des Eroberers von Jerusalem, des Königs Nebukadnezar. Nach ihm bestiegen nur noch unbedeutende Herrscher den babylonischen Thron, während sich im Nordosten der Aufstieg einer anderen Großmacht, der Perser, unter dem kraftvollen König Kyros abzeichnete. Die Perser drängten nach Westen und Süden, bis schließlich 539 vor Christus Babylon fast kampflos in ihre Hände fiel. Von ihrem König Kyros wusste man, dass er in seinem Großreich nicht mit Gewalt und Unterdrückung regierte, sondern den unterworfenen Völkern Achtung entgegenbrachte, indem er ihnen erlaubte, ihre alten Traditionen, Institutionen und Rechte wiederherzustellen und insbesondere ihren Kult und ihre Heiligtümer zu pflegen. Das weckte Hoffnung. In diese aufkeimende Hoffnung hinein spricht der unbekannte Prophet Worte geheimnisvoller Erwartung und jubelnder Freude. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln. denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. So Jesaja 52, 7 bis 9. Das siegreiche Vordringen des Königs Kyros interpretiert Deutero Jesaja als Wirken Jahwes zugunsten seines Volkes. Kyros ist in seinen Augen das auserwählte Werkzeug Jahwes zur Befreiung Israels, weshalb er ihm sogar den Ehrentitel Gesalbter des Herrn beilegt. Dementsprechend sagt er in Jesaja 45, 1 bis 5, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen, um ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Um meines Knechtes Jakobs willen, um Israel, meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Jesaja 45, 1 bis 2 und 4 bis 5. So wird das Vordringen des Perserkönigs einerseits zum Siegeszug gegen Babel und damit zur Befreiung Israels aus dessen Gewalt, aber andererseits auch zum Siegeszug gegen die Götzen Babels. Bel bricht zusammen, schreibt Deutero Jesaja in Kapitel 46, 1 bis 2. Nebo krümmt sich am Boden, Babels Götter werden auf Tiere geladen. Eine Last seid ihr, eine aufgebürdete Last für das ermüdete Vieh. Die Tiere krümmen sich und brechen zusammen. Sie können die Lasten nicht retten. Ja, die Götzen können Babel nicht tragen und retten vor dem Feind. Sie müssen ja selbst von den Tieren getragen und vor dem Feind gerettet werden. Und selbst das gelingt nicht, denn Geschöpfe, Tiere können Geschöpfe nicht retten. Diese Ohnmacht der Götter wird an anderer Stelle regelrecht zum Gegenstand des Spottes gemacht, so im Psalm 115, 5 bis 7. Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, eine Nase und riechen nicht, mit ihren Händen können sie nicht greifen, mit ihren Füßen nicht gehen, sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle. Die Konfrontation der Deportierten mit der schillernden Götterwelt Babylons öffnete ihnen offensichtlich neu die Augen für die Einzigkeit, die Würde und Größe ihres Gottes Yahweh. So kann der Prophet voller Stolz zu den Deportierten sagen, die Götter der Völker sind nur Nichtse, ohnmächtiger als die Tiere, die sie tragen sollen. Jahwe aber muss nicht getragen und gerettet werden. Er wird vielmehr umgekehrt euch, sein Volk, tragen, schleppen und retten. Und er verkündet ihnen dieses Gotteswort. Hört auf mich, ihr vom Haus Jakob, und ihr alle, die ihr vom Haus Israel noch übrig seid, die ihr mir aufgeladen seid von Mutterleib an, und mit denen ich mich beladen habe, seit sie den Schoß der Mutter verließen. Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, bis ihr grau werdet, ich will euch tragen. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch schleppen und retten. Jesaja 46, 3 bis 4. Und um zu bekräftigen, dass Jahwe tatsächlich die Macht dazu hat, betont Deutero Jesaja immer wieder, dass Jahwe der Herr von Schöpfung und Geschichte ist. Sollte er, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem alle Geschöpfe dienstbar sind, nicht die Feinde Israels besiegen können? Wisst ihr es nicht, sagt er in Jesaja 40, 21 folgende, hört ihr es nicht? War es euch nicht von Anfang an bekannt? Habt ihr es nicht immer wieder erfahren seit Grundlegung der Welt? Er ist es, der über dem Erdenrund thront. Wie Heuschrecken sind ihre Bewohner. Wie einen Schleier spannt er den Himmel aus. Er breitet ihn aus wie ein Zelt zum Wohnen. Er macht die Fürsten zunichte. Er nimmt den Richtern der Erde jeden Einfluss. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem sollte ich ähnlich sein, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jesaja 40, 21 bis 26. Dann wendet Deutero-Jesaja den Blick auf das verzweifelte Israel selbst, das nicht mehr an die Rettermacht Gottes glaubt, sondern klagt: Mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht. Jesaja 40, 27. Und er spricht ihm die ermutigenden Trostworte zu: Weißt du es nicht, hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Jesaja 40, 28 bis 31. Oder in Jesaja 43, 1 bis 3 und 10 bis 11. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Vor mir wurde kein Gott erschaffen, und auch nach mir wird es keinen Gott geben. Ich bin Jahwe, ich und außer mir gibt es keinen Retter. Nachdem dann in der Tat die Großmacht Babylon von den Persern besiegt und Israel vom König Kyros in die Freiheit entlassen worden war, wandte sich der Blick Deutero-Jesajas auf die Heimkehr der Exilierten und auf den Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Diese Hoffnung verknüpft der Prophet eng mit dem Begriff Zion. Zion war ursprünglich jener Hügel in Jerusalem, auf dem David den Tempel erbauen ließ. Seitdem wurde der Begriff mehr und mehr zum Synonym für den Wohnsitz Jahwes inmitten seines Volkes. Für Deutero-Jesaja wird er nun zum Inbegriff des Erlösten und nach Jerusalem zurückgekehrten Gottesvolkes, in dessen Mitte Gott von Neuem Wohnung genommen hat. So schaut Deutero-Jesaja, wie Jahwe sein Volk aus dem Exil herausführen und auf dem Zion sammeln wird, wie er schließlich dorthin mit Macht zurückkehren und mit starkem Arm herrschen wird, als der gute Hirt, der die Gedemütigten und Zerschlagenen heilt, tröstet und aufrichtet und sie gegen die Feinde machtvoll beschützt. Steig auf einen hohen Berg, heißt es in Jesaja 40, 9 bis 11. Zion, du Botin der Freude, erhebe deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erhebe deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Eine gewaltige Trostbotschaft. Aber nicht überall im Volk konnte man diese wunderbare Verheißung annehmen. Viele wollten es nicht glauben, dass tatsächlich eine Wende geschehen wird. Zu tief saß der Schrecken über das Erlittene, zu sehr hatte die Verzweiflung ihr Herz angenagt. Diesen Mutlosen versichert Deutero Jesaja: Der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion, gemeint ist mit Zion das schon erlöste Gottesvolk, das aber nicht glauben will, dass Gott sich seiner erbarmt hat. Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Jesaja 49, 13 bis 14. Und jetzt antwortet Gott selbst mit unvergleichlich innigen, liebevollen Worten: Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Jesaja 49, 15 bis 16. Eine besondere Gruppe von Texten innerhalb der Botschaft Deutero Jesajas bilden die vier sogenannten Gottesknechtslieder in Jesaja 42, 1 bis 4, 49, 1 bis 6, 50, 3 bis 9 und 52, 13 bis 53, 12. Die Gestalt des Gottesknechtes ist entsprechend dem Zeugnis des jesajanischen Textes nicht einfach mit dem unbekannten Propheten, den wir Deutero Jesaja nennen, zu identifizieren. Er meint auch nicht nur das Volk Israel der damaligen Zeit. Vielmehr wird mit ihr der Idealtypos eines künftigen Heilspropheten angekündigt, den in Jesaja 42,1 Gott selbst meinen Erwählten nennt, auf den er seinen Geist gelegt habe, und der nicht nur Israel, sondern allen Völkern der Erde das Recht bringen soll, der also einen universalen Auftrag hat, ja, der sogar nicht nur das Heil bringen, sondern selbst das Heil sein werde, so in Jesaja 42,6-7. Ich habe ihn dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Der Gottesknecht ist demnach eine Gestalt, die schon bei ihrer ersten Erwähnung in Jesaja 42,1-9 jede menschliche Vorstellung von einem Heilspropheten überschreitet, in eine Dimension hinein, die wir erst im Lichte Jesu Christi in ihrer wirklichen Tiefe verstehen können. In ihm, dem Sohn Gottes, ist nämlich ein Prophet gekommen, der mehr ist als ein Prophet. Er bringt nicht nur im Auftrag Gottes das Heil, sondern er ist in persona selbst das Heil für Israel und für alle Völker der Erde. Wenn Jesus in Johannes 8,12 von sich selbst sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben, dann erhebt er genau diesen Anspruch. Das von Deutero Jesaja angekündigte Heil für Israel und alle Völker der Erde zu sein. Im zweiten Gottesknechtslied Jesaja 49, 1 bis 7 wird der Knecht zunächst zwar Israel genannt und trägt tatsächlich auch kollektive Züge. Doch dann überschreitet die Verheißung jenes Knechtes ebenso wie im ersten Gottesknechtslied die Dimensionen eines menschlichen Heilspropheten für Israel, indem Gott zu ihm spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reiche. 49,6. das dritte Lied vom Gottesknecht in Jesaja 50, 4-9, zeichnet den Knecht als einen treuen Jünger Jahwes, der täglich auf die Stimme seines Herrn hört, dessen Botschaft aufrichtig verkündet und deshalb viel Widerstand und Leid erfährt, der aber trotzdem ein unendliches Vertrauen auf Gottes Hilfe aufbringt und auf seine Rettung hofft. Dieser Text klingt schon stark an das vierte Lied vom Gottesknecht in Jesaja 52,13-53,12 an. Hier ist von einem Knecht die Rede, der unerkannt und unbeachtet in seinem Volk aufwächst, von allen verachtet und gemieden wird. Ein Mann voller Schwärzen, mit der Krankheit vertraut, 53,2-3. Der aber gerade dadurch, so bekennt das Volk im Nachhinein, sühnend für sie eingetreten ist und schließlich selbst von Gott aus dem Tod gerettet wurde. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettet den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. 53,3-5,10. Stellvertretende Sühne, die dem, für den der Prophet eingetreten ist, Rettung erwirkt, ist eine Wirklichkeit, die im Alten Testament schon früher aufleuchtet. Sie scheint offensichtlich im Plan des Herrn zu liegen, scheint ein notwendiger Weg zur Rettung der Verlorenen zu sein. Schon bei Jeremia und Ezechiel wird angedeutet, dass die Sendung dieser Propheten in einer Lebenshingabe besteht, die eine heilvolle, erlösende Bedeutung für ihr Volk besitzt. Es liegt offensichtlich im Plan des Herrn, sein Volk nicht aufzugeben, wenn es davongelaufen ist und schwer gesündigt hat, weil er es liebt. Deshalb sendet er Propheten, die unter den Verlorenen seine Gegenwart präsent machen, die für ihr Volk in die Bresche springen, wo ihm Gefahr droht, und die all dies sogar bis zur Hingabe ihres eigenen Lebens tun, wie der Gottesknecht in Deutero-Jesaja. Das Ziel dieser stellvertretenden Lebenshingabe ist, dass die Sünder Vergebung und Versöhnung mit Gott finden, dass sie, alttestamentlich gesprochen, gerecht gemacht und so gerettet werden. Nachdem er so vieles ertrug, blickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich, heißt es in Jesaja 53,11. Es ist unglaublich, wie diese Gestalt des Gottesknechtes, des künftigen Heilsmittlers, schon Jahrhunderte vor dem Erscheinen Jesu Christi, sich klar und eindeutig auf ihn hin öffnet, wie sie geradezu auf ihre Erfüllung in Jesus Christus hindrängt. Nur noch eine hauchdünne Decke trennt sie von ihm, so dass der Apostel Paulus unter Rückgriff auf Jesaja 53,6 in seinem Brief an die Römer schreiben kann: Wegen unserer Verfehlungen wurde er, Jesus, hingegeben. Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Römer 4,25. Oder der Apostel Petrus in 1 Petrus 2,24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nach der Rückkehr Israels aus dem Exil gestaltete sich der Wiederaufbau im Land mühsamer, als die begeisterten Verheißungen Deutero-Jesajas es vermuten ließen. So kamen Zweifel bei den Heimkehrern auf. Ist es wahr, was der Prophet verheißen hat? Ist Jahwe wirklich mit Herrlichkeit und Macht auf den Zion in die Mitte seines Volkes zurückgekehrt? Ist er wirklich stärker als die Götter? Hat er wirklich die Macht, sein Volk zu retten? Oder hat er Israel vergessen, betrogen oder gar für immer verstoßen? Auf all die deprimierenden Fragen gibt Jahwe selbst eine unvergleichlich liebevolle Antwort, die aufrichtet und tröstet und für alle vom Zweifel Gequälten bis heute gilt. Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt. Schäme dich nicht, du wirst nicht enttäuscht. Denn die Schande deiner Jugend wirst du vergessen. An die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl. Herr der Heerscharen ist sein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau seiner Jugend verstoßen, spricht dein Gott? Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht in aufwallendem Zorn. Aber in ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt, spricht dein Erlöser, der Herr. Mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, meine Huld wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Jesaja 54, 4 folgende. Die Kapitel 56 bis 66 des Jesaja-Buches sind zwar einerseits mit der Botschaft des Exilspropheten Deutero-Jesaja verwandt, lassen aber andererseits eine spannungsreiche theologische Auseinandersetzung mit zentralen Fragen des nachexilischen Judentums erkennen. Deshalb weisen die Exegeten diese Kapitel einem weiteren, später auftretenden Propheten zu, den sie analog zu Deutero-Jesaja, dem zweiten Jesaja, jetzt Dritto-Jesaja, den dritten Jesaja nennen. Er wirkte circa 100 Jahre später im 5. Jahrhundert vor Christus. Ein großer Themenkomplex in Dritto-Jesaja kreist um die Frage, wer oder was ist das Gottesvolk? Mit ihr setzte sich das nachexilische Judentum intensiv auseinander. Denn nach der Rückkehr aus Babylon mussten die Überlebenden sich unter veränderten Bedingungen neu finden. Die Frage, wer sind wir eigentlich? Was macht uns als Gottesvolk aus? Sind regelrecht zu Überlebensfragen für die Heimkehrer geworden. Denn nichts war mehr wie zuvor. Zwar durfte man den Tempel und den Jahwe-Kult wieder aufbauen und damit verbunden kehrte auch das Bewusstsein zurück, dass Jahwe in die Mitte seines Volkes zurückgekehrt ist. Aber das davidische Königtum ist nicht wiedererstanden, wo doch mit ihm die Vorstellung verbunden war, dass es einen Messias hervorbringen wird, einen Friedensfürsten, der eine ewige Herrschaft auf Erden aufrichten wird. Außerdem ist nach und nach der Alltag ins Leben der Israeliten zurückgekehrt. Es gab Teile des Volkes, die sich mit den Großmächten zusammentaten, die Not des Exils vergaßen, Reichtum und Macht anhäuften, die Armen unterdrückten und nicht mehr auf die Gebote Jahwes achteten. Unter all diesen Veränderungen in nachexilischer Zeit fand das Gottesvolk zunächst einmal seine Identität vom Zion her. Zion wurde schon bei Deutero-Jesaja als der religiöse Mittelpunkt des Volkes, als die Wohnstadt Gottes unter seinem Volk empfunden und zugleich als Name für das Volk Israel selbst gebraucht, das von überall her aus der Verbannung kommend, sich um seinen Gott auf dem Zion versammelt. Zu diesem Israel, das trotz seiner Heimkehr aus dem Exil politisch absolut machtlos und immer noch den Großmächten unterworfen blieb, das dementsprechend voller Zweifel war, ob Deutero-Jesaja wirklich recht hatte, als er Jahwe als den starken Gott verkündete, der die Macht hat, sein Volk zu befreien, Zu diesem Israel spricht Dritter Jesaja die aufmunternden Gottesworte: Gebückt kommen die Söhne deiner Unterdrücker zu dir. Alle, die dich verachtet haben, werfen sich dir zu Füßen. Man nennt dich die Stadt des Herrn und das Zion des heiligen Israel. Dafür, dass du verlassen warst und verhasst und niemand dich besucht hat, mache ich dich zum ewigen Stolz, zur Freude für alle Generationen. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin und ich der starke Jakobs, dein Erlöser. Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein und um die Nacht zu erhellen, scheint dir nicht mehr der Mond, sondern der Herr ist dein ewiges Licht, dein Gott, dein strahlender Glanz. Zu Ende sind die Tage der Trauer. Jesaja 60, 14 bis 16 und 19 bis 20. Oder in Jesaja 62, 4 bis 5. Denn der Herr hat an dir seine Freude, und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und die Völker ringsum, die Israel bisher unterdrückten, werden zu staunenden Zeugen ihrer Rettung werden. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz, heißt es in Jesaja 60,3 und in 62,2. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Interessant ist in Dritter Jesaja die Entstehung einer neuen, bisher eher ungewohnten Sicht des Tempels von Jerusalem. Zunächst wird er noch beschrieben als der Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes in seinem Volk. Aber schon die Aussage, dass der Tempel der Ort ist, wo die Füße Jahwes ruhen, so Jesaja 60,13, deutet einen Wandel im Denken an. Gott ist wohl im Tempel präsent, aber zugleich auch der Transzendente, der Jenseitige, den der Tempel nicht zu fassen vermag. In Jesaja 66 hebt Gott selbst diese seine Jenseitigkeit hervor. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? Denn all das hat meine Hand gemacht, es gehört mir ja schon, Spruch des Herrn. Jesaja 66, 1-2. Was hingegen vor Gott allein zählt, ist die Umkehr des Herzens. Wo sie geschehen ist und nur dort, ist Gott gegenwärtig. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort. 66,3. Mit diesen Worten richtet sich Dritter Jesaja gegen einen veräußerlichten Kult, der sich auch in den nachexilischen Tempel nach und nach eingeschlichen hatte, gegen eine seelenlose Frömmigkeit, die nicht von Herzen kommt, die vielmehr bis heute oft mit dem falschen Vertrauen einhergeht, dass Gott schon helfen müsse, wenn man ihm einen schönen Tempel bzw. eine schöne Kirche baut und zahlreiche Opfer bzw. Gebete darbringt. Man schlachtet Stiere, heißt es in Jesaja 66,3-4, und erschlägt Menschen, man opfert Schafe und bricht einem Hund das Genick. Man bringt Speiseopfer dar und auch Schweineblut. Man spendet Weihrauch und preist einen Götzen. Wie diese Menschen ihre eigenen Wege wählen und an ihren Scheußlichkeiten Gefallen finden, so wähle ich für sie Strafen aus und bringe über sie Schrecken. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörte nicht. Diejenigen Menschen im Volk aber, die sich redlich um Gott bemühten, empfanden die Transzendenz, die Jenseitigkeit Gottes, zuweilen als eine schmerzliche Abwesenheit Gottes. In Jesaja 63, 15 bis 16 schreien diese Frommen voller Not zu Gott: Blick vom Himmel herab und sieh her von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht, dein großes Mitleid und dein Erbarmen? Halte dich nicht von uns fern, du bist doch unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von dir, Israel will uns nicht kennen. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, von jeher wirst du genannt. Und in Jesaja 63,19 bis 64,2 bricht diese Not dann in ungeschminkten Vorwürfen durch. Uns geht es, als wärest du nie unser Herrscher gewesen, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge erzittern vor dir. Komm wie ein Feuer, das Reisig anzündet, wie ein Feuer, das Wasser zum Sieden bringt. Komm herab, sodass die Berge erzittern. Seit Menschengedenken hat man noch nie vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, dass es einen Gott gibt außer dir, der denen Gutes tut, die auf ihn hoffen. Ach, kämst du doch denen entgegen, die tun, was recht ist, und nachdenken über deine Wege. Wenn wir im Anschluss an solche alttestamentlichen Texte auf uns heute schauen, müssen wir sagen, die Erfahrung der scheinbaren Abwesenheit Gottes ist ein Charakteristikum der Moderne und insbesondere des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie wir in solchen Zeiten beten dürfen, zeigen uns diese Verse eines unbekannten, nachexilischen Propheten. Nicht verzweifeln, sondern Gott mit flammender Sehnsucht in unsere Welt herabflehen, damit er auch heute unter uns ein flammendes Feuer entzündet, das Feuer des Heiligen Geistes, das die Kirche und jedes Herz in ihr neu entzündet. Mit dem Kommen Jesu in unsere Welt hat Gott schon einmal den Himmel aufgerissen und ist herabgestiegen, mitten hinein in unsere Not. Er hat das Flehen der Israeliten erhört. Das zweite Kommen Jesu steht uns noch bevor, und wir sind aufgerufen, mit der gleichen flammenden Sehnsucht wie das alttestamentliche Gottesvolk, dieses zweite Kommen Gottes in unsere Welt herbeizuflehen. Grund dazu gibt es auch heute genug. Komm, Herr Jesus, Maranatha, betete die Urgemeinde nach Offenbarung 22,20. Und das sollte auch unser tägliches Gebet sein, wenn wir an die erlösende, endgültige Wiederkunft des Herrn glauben. Auf die übrigen nachexilischen Propheten möchte ich nicht im Einzelnen mehr eingehen. Ihre Sendung nimmt jeweils aus verschiedener Perspektive das nachexilische Gottesvolk in den Blick. So ermahnen und ermutigen die Propheten Haggai und Zacharja das nachexilische Volk zum Wiederaufbau des Tempels, rufen zur Wiederherstellung des nachexilischen Gottesvolkes in Reinheit und Sittlichkeit auf, geben Ausblick auf den Anbruch einer messianischen Zeit, die mit Jeschua als dem hohen Priester und Zerubabel als dem Messiaskönig beginnt, so in Zacharja. Verheißen den Wiederaufstieg des Hauses David sowie einen milden und demütigen Messias und mit ihm den Beginn einer ewigen Gottesherrschaft. Der Prophet Maleachi kämpft gegen die Mutlosigkeit und Nachlässigkeit eines Volkes, das den Tempelkult nicht mehr ernst nimmt. Er ruft zu Reinheit und Aufrichtigkeit bei seinem religiösen Tun auf. Er bekräftigt das vom Statthalter Nehemia erlassene Verbot der Mischehen und kündigt den Tag Jahwes an, der für das Volk Israel zur Läuterung und Reinigung, aber für die Umkehrbereiten auch zur Rettung werden wird. Geradezu modern muten dabei die Klagen der Frommen an. Es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnung achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Darum preisen wir die Überheblichen glücklich, denn die Frevler haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und kommen doch straflos davon. Maleachi 3,14-15. Ihnen verspricht Yahweh, Sie werden an dem Tag, den ich herbeiführe, spricht der Herr der Heere, mein besonderes Eigentum sein. Ich werde gut zu Ihnen sein, wie ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der ihm dient. Maleachi 3,17. Am Ende unserer Überlegungen über die Prophetie in Israel müssen wir uns ehrlichkeitshalber noch eine Frage stellen, die heute nicht selten aufkommt und die auch die Lebenshingabe Jesu berührt. Mögen die Propheten und die Gottesknechte auch Rettung finden und mit ihnen diejenigen, für die sie ihr Leben eingesetzt haben. Warum aber braucht Gott überhaupt das so furchtbare Lebensopfer seiner Propheten und Knechte? Könnte er nicht durch ein einziges Machtwort unsere Erlösung wirken? Natürlich könnte Gott das, wenn er lediglich mächtig wäre. Aber sicher kennen Sie auch das Wort aus dem Johannesbrief, Gott ist die Liebe, 1. Johannes 4,16. Weil es aber zum Wesen Gottes, der die Liebe ist, gehört, dass er sich selbst nicht untreu werden kann, bleibt seine Liebe auch dann bestehen, wenn wir uns in der Sünde von ihm getrennt haben. Doch treibt die Liebe Gott in diesem Fall dann aus sich selbst heraus hinein in unsere Gottesferne. Hier nimmt sie konkrete Gestalt an, zunächst in seinen Propheten und Knechten, dann auf ganz neue Weise in seinem Sohn Jesus Christus. In ihnen und in ihm wird seine Liebe zur leidenden Liebe, zur Selbstentäußerung und Selbstpreisgabe in die Hände derer, die ihn verachten und hassen, in die Hände von Sündern und Mördern, um sie wieder zurückzuholen in die Nähe, in den Raum der Liebe zwischen Gott und Mensch. Wenn wir das verstanden haben, dann wird jetzt klar, weshalb das Neue Testament an vielen Stellen Jesus als den prophetischen Gottesknecht schlechthin zeichnet. Insbesondere der Evangelist Johannes fasst die ganze Person und Sendung Jesu in diesem Licht zusammen. In Jesus hat sich die Gottesknechtsprophetie, das zeigt uns Johannes, auf eine Weise erfüllt, wie es im Alten Testament kein Mensch hätte erahnen können. In ihm, in Jesus nämlich, gab nicht nur irgendein Mensch sein Leben als Sühnopfer hin. Menschliche Opfer können ja nicht sühnen, was dem ewigen Gott angetan wird. Sondern in Jesus Christus ist Gott selbst Knecht der Menschen geworden und hat sein Leben am Kreuz hingegeben. Am Kreuz hat nicht nur der Mensch Jesus gelitten, sondern der Gottessohn und in ihm ohne Abstriche der Vater. Und nur so, weil in der Lebenshingabe Jesu Christi am Kreuz Gott für uns eingetreten ist und er selbst für unsere Sünden bezahlt, das heißt Sühne geleistet hat, nur deshalb konnte der Mensch erlöst werden. Diese unfassliche Bereitschaft Gottes, für uns und unter uns zu leiden, sich selbst zu verleugnen und seiner Gottheit zu entäußern, um Sklave der Menschen zu werden, leuchtet schon in der Botschaft der Propheten im Alten Testament, insbesondere des Deutero Jesaja, auf. So klagt Gott in Jesaja 43,24 zum Beispiel über sein Volk: Du hast mich mit deinen Sünden geknechtet, das heißt zum Knecht, zum Sklaven gemacht, hast mir Mühe gemacht mit deinen Vergehen. Und in Jesaja 46,3-4 sagt er: Hört auf mich, ihr vom Haus Jakob, der ganze Rest vom Haus Israel, die ihr mir vom Mutterleib an aufgebürdet seid und mit denen ich mich beladen habe vom Mutterschoß an. Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, bis ihr grau werdet, will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde weitertragen. Ich werde euch schleppen und retten. Das Bedeutsame aber ist nun, dass Gott in diese sühnend erlösende Bewegung seiner Liebe die ihn aus sich selbst hinaustreibt, hinein in die Gottesferne, um die, die in die Gottesferne geraten sind, heimzuholen, dass er in diese sühnend erlösende Bewegung seiner Liebe auch die Propheten und Knechte mit hineinnimmt. Im Neuen Testament sind es die Apostel und Jünger Jesu, und bis heute sind es alle, die Jesus in seine Nachfolge ruft. Das heißt, wenn wir es ernst nehmen, alle getauften Christen. Das aber bedeutet, dass der Kern der Sendung eines jeden Christen, unbeschadet aller notwendigen äußeren Aktivitäten natürlich, im Letzten die vorbehaltlose, stellvertretend sühnende Hingabe seines Lebens in Verbindung mit der Lebenshingabe Jesu Christi ist. Durch sie soll der Christ die bis zum letzten Opfer für uns Menschen bereite Selbsthingabe Gottes bezeugen, soll bezeugen, dass Gott keine Leiden scheut, keine Verkennung, keine Zurückstoßung und noch nicht einmal den Tod, um uns heimzuholen zu sich. Durch sie soll die unerschütterliche Liebe Gottes sichtbar werden und an unser Herz rühren. Denn es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, 13. So sagt Jesus kurz vor seinem Sterben von sich selbst. Und das fordert er auch von seinen Jüngern, die er beruft, ihm nachzufolgen und die er von da an nicht mehr nur seine Knechte oder Propheten nennt, sondern seine Freunde.
Beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ging es heute weiter in der Lehreinheit Altes Testament. Wir hörten wieder Schwester Dr. Theresia Mende, die Dominikanerin, hält ja diese Lehreinheit sozusagen in ihren Händen. Auch diesen Vortrag kann man in unserer Mediathek in Kürze nachhören, sich auch ganz klassisch natürlich beim Radio Horeb CD-Dienst eine CD bestellen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Danke allen Betern und Spenden, die es gerade in dieser schwierigen Zeit weiter möglich machen, dass Radio Horeb überhaupt existiert, dass wir hier gemeinsam, um es mit dem Pathos unserer Tage auch einmal zu sagen, um hier gemeinsam stark zu sein in dieser Gebetsgemeinschaft. Wie Sie wissen, wir haben keinerlei sonstige Unterstützung. Es gibt keine Steuereinnahmen, sowieso keine Werbung. Alles das gibt es hier nicht. Es gibt hier ausschließlich Gebete und Spenden. Eine großartige Sache. Sie machen es mit Ihrem geistlichen und materiellen Beitrag möglich. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.